Schönen guten Morgen allerseits. Weiß nicht, wie es euch ging mit dem Lobpreis. Für mich war vor allen Dingen das zweite Lied ganz stark, wo es um Gottes Größe ging, wo ich gemerkt habe, das brauche ich immer wieder, um meinen Alltag einsortieren zu können. So, wenn ich so in meinem Alltag unterwegs bin, mit den Höhen und Tiefen, die es da gibt, dann mal wieder auf Gott zu schauen, der so viel größer ist. Und ich freue mich deswegen auch auf die Zeit, die nach der Predigt kommt. Nicht, weil dann die Predigt vorbei ist, das ist vielleicht auch, aber weil dann nochmal eine Zeit kommt, wo wir in den Lobpreis gehen und wo wir uns Gottes Größe nochmal ganz bewusst machen. Stark für mich auch das gemeinsame Gebet des Vaterunser. Genau, und das ist eigentlich ein ganz guter Start in die Predigt mit dem Thema Einheit. Damit ihr wisst, wo das so biblisch fundiert einzuordnen ist. Ich habe vier Grundlagentexte. Ich habe aus dem Johannesevangelium das Kapitel 17. Ich habe aus dem ersten Korintherbrief, als Paulus an die Gemeinde zu Korinth geschrieben hat, das Kapitel 12 und 13. Und dann habe ich noch den Psalm 133. So, das ist das, worauf ich mich bewege. Und ich hatte auch ein Beispiel, so wie es der Marc hatte, zum Thema Einheit, was er mit der Tour de France dann hatte. Eigentlich auch ein Sportbeispiel. Habe das dann erzählt im Freundeskreis und habe dann gemerkt, dass meine Sportbeispiele nicht bei allen ankommen. Es hätte auch ein Bild- und ein Tondokument dazu gegeben. Und zwar war ich mit unserem, das erzähle ich euch nur, ich zeige es euch nicht, war ich mit unserem Jüngsten, mit dem David, der ist 9, dem hatte ich versprochen, dass wir diese Saison einmal zu einem Bundesligaspiel gehen. Wir waren dann, weil die Zeit knapp wurde, in Hoffenheim, nicht unbedingt mein Verein, aber okay, das war gegen Gladbach und das hat versprochen, ein sehr ereignisreiches Spiel zu werden, waren auch 8 Tore, war alles gut, aber was mich beeindruckt hat an dem Nachmittag war, da waren 30.000 Leute da und wir haben mit 30.000 Leuten, ich habe glaube zum ersten Mal das Partnerlied gesungen. 30.000 Leute, blau gekleidet, bis auf die von Gladbach. Also ich bin gebürtiger Schwabe, aber jetzt im Prinzip auch mein halbes Leben in Baden, also ich bin so between. Und das war schon ein Erlebnis, für mich so ein Erlebnis der Einheit. Genau, und dann habe ich das der Susanne erzählt und die konnte mit Fußball und mit Baden nichts anfangen als Nicht-Fußballerin, als Nicht-Rheinländerin und Nicht-Schwabe und Nicht-Badnerin. Genau. So, und deswegen habe ich vier andere Beispiele gesucht zum Thema Einheit. Links oben, ich bin kein Ranger, aber das hat mich sehr beeindruckt, die Erzählungen von den Rangern. Das war das nationale Camp, ich glaube 2014, die Burg. Da haben die mit 15, berichtigt mich, 20.000 Menschen so ungefähr, ein Zeltdorf aufgebaut und ich glaube eine Woche waren die zusammen. Also ein ganz starkes, die Leute, die da waren und erzählt haben und gesagt, so ein Gefühl von Einheit, das war ganz, ganz stark dort. Genau, zum zweiten, rechts, das ist Logos Hope, da erzählt uns die Susanne was, weil ich habe nämlich gesagt, wenn du mein Fußballbeispiel nicht haben willst, hast du denn selber eins? Sagt sie, klar habe ich eins, dann sage ich, erzählst es hier, sagt sie, macht sie. Das macht sie jetzt.
Genau, damit du nicht da oben ganz alleine stehst.
Dankeschön.
Also, wer von euch kennt denn das Schiff, die Logos Hope? Na, das sind ja doch einige. Die Logos Hope ist ein Missionsschiff, die ist unterwegs an den südlichen Küsten dieser Weltkugel und um Menschen zu erreichen, die sonst keine Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören oder mal ein Buch zu lesen. Denn das ist das größte, ist der größte Buchladen der Welt, hat ungefähr 60.000 Bücher verschiedener Themen an Bord. Und was das ganz Besondere ist an diesem Schiff, da leben sozusagen 100 Angestellte und 400 Azubis. Und die 400 Azubis sind aus 60 verschiedenen Ländern und reisen 2 Jahre mit dem Schiff und kommen in alle Arbeitsbereiche und müssen sozusagen auch noch was bezahlen. Die bekommen kein Gehalt oder kein Geld für die Zeit, sondern sie werden von Gemeinden unterstützt. Es wird gespendet für die jungen Leute, die dort 2 Jahre an Bord sind. Und ich war letztes Jahr eine Woche aus verschiedenen Gründen auf dem Schiff, um das kennenzulernen, was das überhaupt ist und wer da fährt. Und was mich besonders beeindruckt hat, waren eben die 400 jungen Menschen aus 60 verschiedenen Ländern. Also wenn man bedenkt, was so auf der Welt los ist und wie viele unterschiedliche Völker es gibt, die in Unfrieden miteinander leben. Und dort ist das Fundament Jesus Christus. Und gut, es geht da nicht immer ruhig zu auf dem Schiff. Da ist unglaublich viel Bewegung. Und man muss sich vorstellen, 60 verschiedene Länder, 60 verschiedene Prägungen, 60 verschiedene Erziehungsstile eigentlich. Und 400 junge Menschen, die da in Frieden miteinander leben und arbeiten. Also eine besondere Sache und es kann eben nur auf dem Grund von Einheit passieren.
Dankeschön. Vielen Dank. Das war Susannes Erfahrung zum Thema Einheit. Links unten auch nochmal für mich so eine Erfahrung von Einheit hier auf der Lindenwiese. Das ist die Spurgruppe. Wort des Jahres auf der Libby. Spurgruppe Leitung. Ganz verschiedene Leute, die dort gearbeitet haben. Ich war dieses Jahr in zwei Spurgruppen drin, Leitung und Personal. Was mich fasziniert hat, war, dass Menschen unterschiedlich, wirklich unterschiedliche Leute, auch mit einem unterschiedlichen Glaubensstand will ich nicht sagen, aber mit Glaubensschwerpunkten oder mit eigenen Erfahrungen, unterschiedliche Persönlichkeiten, haben sich da zusammengefunden, haben gerungen und bei beiden Spurgruppen haben wir am Schluss eine einheitliche Entscheidung gehabt. Für mich auch so ein Zeichen von Einheit auf der Lindwiese. Und rechts unten war das Beispiel vom Fußballstadion, wozu es jetzt kein Dokument gibt. Der Grundlagentext, der erste, ist aus Johannes 17. Ist ja die Frage, wenn man so Zitate aus der Bibel rausnimmt, ist es doch hilfreich, auch mal zu schauen, wo steht denn das? Also Johannes 17 steht natürlich zwischen Johannes 16 und 18. Auch die Bibel hat eine gewisse Systematik. Aber was ist passiert in Johannes 16? Johannes 16 war die Leidensankündigung. Also wir befinden uns so auf dem letzten Weg von Jesu auf der Erde. Johannes 16 kündigte an, dass er sterben wird, dass er ans Kreuz gehen wird, sagt es seinen Jüngern. Johannes 17 kommt dann das, was wir gemeinsam jetzt lesen werden. 18 ist dann die Gefangennahme und 19 Kreuzigung. Und von diesem Rahmen gehe ich mal davon aus, wenn Jesus in dem Zusammenhang, also zwischen Leidensankündigung, Gefangennahme und Kreuzigung, was sagt, dann ist das nichts Beiläufiges. Ich kenne es von Leuten, die den ersten Interkontinentalflug zum Beispiel gemacht haben vor Jahren. Die haben nochmal das Testament dann geschrieben, weil es einfach was Großes war. Das hier ist bedeutend größer. Jesu wusste, es geht mit seinem Leben hier auf der Erde zu Ende. Und er hat in Johannes 17 nochmal den Punkt, wo er sagt, da sage ich nochmal was ganz Wichtiges. Und über das sprechen wir. Also so ein Brennglas, Fokus, zentrale Themen. Ich habe das so gemacht bei den Folien, die ich jetzt auch habe. Wenn ihr das seht, ihr müsst nicht erschrecken, ihr müsst das Kleingeschriebene nicht lesen. Könnt ihr wahrscheinlich auch nicht lesen, ist auch kein Optikertest. Es ist nur so, dass der Foliensatz wird dann auch im Internet zum Download da sein und auf dem Bildschirm kann man dann den Zusammenhang lesen. Ich sage euch mal, was in Vers 1 bis 10 drin steht. Ich lese es nicht vor, sondern fasse es zusammen. Da zieht Jesus nochmal so ein Fazit. Also er spricht mit seinem Vater und er sagt ihm, mit was er ja beauftragt wurde, was er gemacht hat und kommt dann zu dem Schluss, im Prinzip, das, was du mir beauftragt hast, habe ich getan. Also so wie wenn man einen Lebenscheck macht und nochmal sein Leben anschaut und reflektiert und sagt, was habe ich denn gemacht, sagt Jesus, okay, die Punkte sind durch, das habe ich getan, Haken dran. Und dann kommt nicht nur das, dass Johannes 17 eben zwischen Leidensankündigung und Gefangennahme und Kreuzigung steht, sondern eigentlich noch zugespitzter, also so der Kulminationspunkt. Er sagt dann auch noch, das habe ich alles getan. Und dann kommt der Text, dann richtet er sich an seinen Vater. Und den liest uns die Susanne auch noch mal vor, damit es nicht so viel Text für mich ist.
Damit du nicht da oben alleine stehst.
Ja, damit ich immer noch nicht. Da stehen ja viele.
Wir haben eine schöne Tradition, oder ich bringe eine schöne Tradition aus meiner früheren Gemeinde mit, der FEG Bonn. Zur Ehre des Wortes Gottes stehen wir nämlich auf.
Nicht abgesprochen.
Ich bin schon mündig, schon groß.
Ja, ich weiß.
Und vielleicht macht ihr die Augen zu, dann könnt ihr euch nämlich besser zuhören. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Amen.
Amen. Nimm sie mit. Danke, Susanne. Jesus spricht an diesem Kulminationspunkt dreimal über Einheit. Vers 11, 21 und 22. Also das erste Thema, was er setzt, ist Einheit. Und er bekräftigt das, dass er es dreimal sagt. Erinnert mich ein bisschen an Petrus und die Verleugnung. Dreimal scheint was ganz Wichtiges zu sein. In Vers 23 steht dann auch noch daran, dass es unser Erkennungszeichen ist. Also die Welt soll daran erkennen, dass wir Christen sind, an unserer Einheit. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gegoogelt zum Thema, woran erkennt man Christen, und bin dann auf so einen YouTube-Film gekommen. Da haben sich ein paar Christen zusammengetan, haben sich ein grünes T-Shirt bedruckt, ähnlich wie du mit deinem gelben. Und da stand auf dem T-Shirt drauf, hier steckt ein Christ drin. Und dann sind sie in die Fußgängerzone gegangen und haben Passanten angesprochen, so woran man Christen erkennt. Und sehr erfrischend fand ich eine Aussage von einer Marktfrau, die hat nämlich gesagt, na sicherlich nicht an einem grünen T-Shirt. An der Einheit sollen wir uns erkennen. Und in Psalm 133 steht dann auch nochmal eine Begründung, wieso, nämlich da liegt der Segen drauf. Dorthin hat Gott seinen Segen befohlen, wo Einheit ist. Aber was ist Einheit? Ist es nur eine Konformität, eine Gleichheit? Also ein bisschen habe ich es eben in Hoffenheim erlebt, wo alles blau war und 30.000 dieses Lied singen, das Badnerlied. Mit diesen 30.000 Leuten hatte ich nur für diesen einen kurzen Moment ein Gefühl von Einheit. Aber wir sind natürlich dann unsere Wege gegangen und ich kannte die auch gar nicht. Und manche wollte ich auch nicht kennenlernen. Also da scheint es unterschiedliche Qualitäten von Einheit zu geben. Wie soll es gehen? Dazu nehme ich euch auf eine Reise mit. Wir starten links oben in Überlingen Busbahnhof, fahren dann über München, Salzburg, Österreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, da weiß man auch, wo das Zeug alles liegt. Mazedonien, kommen dann runter nach Griechenland und nach 23 Stunden 55 Minuten kommen wir in Korinth an. Korinth, hier kommen wir an, eine Stadt, die hat hier, wo die beiden Kreuze da sind, hat zwei Häfen, also liegt an der Meeresenge. Zwei Häfen, eben auf der linken Seite die Meeresbucht ist der Golf von Korinth, Nordwest, und im Südosten der Saronische Golf. Es gab damals zu der Zeit, als Paulus, dann den Korintherbrief, und über den rede ich jetzt, Kapitel 12 und 13, als Paulus das geschrieben hat, gab es schon Pläne für eine Durchfahrtmöglichkeit für Schiffe, ein Kanal heißt es genau, für einen Kanal. Haben sie aber noch nicht gemacht, die hatten so eine Ziehstraße, die haben tatsächlich so eine gepflasterte Straße gehabt und haben die Schiffe dann da drüber gezogen, mit wahrscheinlich Pferden oder mit irgendwas. Das macht man, also die haben sich dadurch den Umweg über diese Halbinsel gespart. Das macht man allerdings auch nur, wenn es wirklich, das macht man nicht in einem Kuhdorf, das wird man nicht in Wintersulden machen, also es sind noch keine Schiffe irgendwie gezogen worden oder was anderes. Das macht man dort, wo es wichtig ist, ein zentraler Wirtschaftsstandort. Wir haben eine Stadt Korinth damals mit 50.000 bis 80.000 Einwohnern. Wir haben einen kulturellen und ethnischen Schmelztiegel, also unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Religionen, Nationen waren dort. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie auf der Logos Hope. Korinth hatte damals einen sprichwörtlich schlechten Ruf. Also zu Zeiten, wo man hier noch nicht so viel Wert auf politische Korrektheit gelegt hat, heutzutage hat man ja oft gesagt, ja, das ist getürkt und man wusste, das ist gedreht. Also das war so sprichwörtlich das. Es war was Ähnliches, gab es damals in Korinth. Also wenn man gesagt hat, irgendwas korinthieren oder sowas in die Richtung, das hieß, zu Prostituierten gehen. Also die hatte einen schlechten Ruf, bedingt dadurch, dass wir ein sehr unterschiedliches Milieu damals hatten. Also durch die Hafen, sogar beide, links und rechts, gab es ein sehr derbes Milieu, so von den Hafenarbeitern, von den Schiffsleuten, Kneipen, Prostituierten, so dieses Milieu. Und die hatten auf der anderen Seite ein ganz feines und gebildetes Milieu. Die Agora war dort, Richterstuhl, Tempel, Theater, Stadion. Und die Gemeinde damals, die Gemeinde war keine Milieugemeinde. Also es gab keine Hafengemeinde, wo sich die Schicht getroffen hat, und es gab keine Bildungsgemeinde, wo sich die anderen getroffen haben, sondern in der Gemeinde war der soziale Querschnitt. Nebenbei, die haben sie ja getroffen in Hausgemeinden. Hausgemeinden hat damals nur funktioniert in größeren, das waren ja diese Hausgemeinschaften. Das heißt, die Wohlhabenden, die Oberschicht hat ihre Häuser geöffnet, damit sich Gemeinde treffen konnte. Also die Oberschicht öffnet Tür und Tor und bringt Geld und Besitz ein. Das war die Situation. Ich hole mir das immer mal wieder so her, oder in der Vorbereitung habe ich mir das so hergeholt, wenn ich dann an unsere heutigen Gemeinden denke und denke, ah, ich höre dann immer mal wieder, ja, Gemeinde hier verändert sich auch. Dann kommen neue Leute dazu aus anderen Kulturen, aus dem Rheinland zum Beispiel. Aus Schwaben, aus Baden, von anderen. Also das ist ja noch, das ist nur witzig im Vergleich zu dem, wie es damals dort ablief. Ach, okay. Höre ich jetzt auch erst seit kurzem. Genau. Nein, ernsthaft, ich höre das hier auch, dass man sagt, Mensch, es kommen ja auch Leute aus anderen Gemeinden, aus anderen Glaubenshintergründen her, Leute, die mit einer katholischen Prägung aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Wir sind inzwischen eine Gemeinde, die nicht nur aus ETG-Leuten, ich bin auch kein ETG-Mensch, ich bin katholisch aufgewachsen, war dann jahrelang in der Pfingstbewegung, habe den Hintergrund. Es sitzen hier nicht nur Leute da, die in 12 Sommercamps und Teenie-Camps und so weiter da waren und das hier alles mitgemacht haben, sondern das ist inzwischen eine gemischte Gemeinde. Allerdings meine ich immer noch kein Vergleich zu Korinth damals. So, und an die Gemeinde in Korinth schreibt jetzt Paulus zum Thema, wie denn das funktionieren soll mit der Einheit. Paulus beschreibt im 1. Korinther 12 zunächst mal, sind wahrscheinlich auch bekannte Stellen, geht es um die Gaben. Also ich lese euch das ab Vers 4 vor. Da heißt es, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und in Vers 11, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Also wir haben einen Geber, wir haben verschiedene Gaben und das Ganze zum Nutzen der Gemeinde. Und bei diesen verschiedenen Gaben, da komme ich ja noch mit. Also das sind Dienstgaben zum Bau der Gemeinde, ist okay. Wenn ich mir vorstelle, ich baue ein Haus, dann brauche ich auch verschiedene Menschen. Es gibt selten noch jemand, der ein Haus komplett selber baut. Ich brauche Bauarbeiter und da auch wieder verschiedene Handwerker, angefangen von Grube ausheben bis den Keller und so weiter. Ich weiß, irgendwann braucht man dann ein Zimmer oder einen Dachstuhl drauf macht. Um die Innereien muss sich jemand kümmern, Elektriker, SHK und so weiter. Da braucht man verschiedene Menschen mit verschiedenen Begaben, mit verschiedenen auch Kompetenzen. Man braucht einen Planer, Fachplaner, vielleicht einen Architekt, vielleicht noch einen Banker, der sich um die Kohle kümmert. Da ist es akzeptiertes Bild. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch in der Gemeinde arbeiten wir so, dass sagen wir, ja, ist ja wunderbar, da gibt es jemand, der Musik kann, soll die Musik machen, jemand, der redet oder predigt, soll der das machen, jemand, der praktisch da hinten einen Kaffee ausschenkt, und da tun wir uns auch nicht weh, weil wir uns, also im Handwerk ist es so, die Leute, die so Schnittstellen haben, die tun sich schon noch ein bisschen weh. Also der Elektriker schimpft über den Maler, der wieder irgendwelche Leitungen eingegipst hat, aber im Prinzip sind alle akzeptiert. Weil es klar ist, es sind unterschiedliche Gaben. Mit dem fängt Paulus an, aber aus meiner Sicht setzt er dann noch was drauf, indem er nämlich eine Spannung reinbringt, wo es dann um den Leib geht, um den Körper. Auch 1. Korinther 12, ab Vers 12 steht dort, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und weiter unten in Vers 27, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Also wir haben einen Körper, einen Leib, viele Glieder und Organe und wir brauchen einander und zusammen sind wir der Leib Christi. Die Spannung, die reinkommt, die kommt durch eine Andersartigkeit. Ab Vers 15, wer beschreibt er das? Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Andere aushalten. Wie gesagt, bei der unterschiedlichen Begabung kein Problem. Ich unterhalte mich auch gern mal mit Menschen, die einen anderen Beruf haben. Kratzt mich nicht, bedroht mich nicht. Die haben halt einfach einen anderen Beruf und das ist ja vielleicht interessant. Leute, die anders begabt sind, auch interessant. Oder die ein anderes Wissen haben, anderen Erfahrungshintergrund. Das bedroht mich aber noch nicht oder das toucht mich noch nicht an. Das ist nur ein bisschen weiter weg von mir. Anders ist es, wenn ich das anschaue, dass ich mit Menschen zu tun habe, die anders sind. Also wenn ich in dem Bild Auge bin, ich habe da so ein Bein und ich denke mir, dieses blöde Bein, sieht das nicht gerade aus, müsste doch sehen, was ich sehe. Aber es hat anderes. Das gleiche mit dem Arm. Ich mache mit euch einen Versuch, um diese Spannung ein bisschen nachzuspüren. Also Versuch, ihr könnt sitzen bleiben und ihr macht das für euch. Wenn sich jemand zum Affen macht, dann bin ich das hier vorne. Aber ihr könnt es für euch mal nachempfinden. Also ich suche nach dem Kontrapunkt, nach dem Gegenpunkt von mir. Also wenn ich sage vom Leib, das sind unterschiedliche Körperteile, die sind unterschiedlich, dann suche ich mal nach jemand, der anders ist wie ich. Und ich habe mir, ich mache es nachher auf zwei Ebenen, erste Ebene habe ich mir rausgesucht Musik, Lieblingsmannschaft, Lieblingsessen, Lektüre und Parteizugehörigkeit. Da ein bisschen Schärfe am Schluss noch mit rein. Und dann sage ich, okay, Musik, bin ich eigentlich ziemlich breit aufgestellt, da mag ich viel, ertrag einiges. Womit ich nicht kann, ist Helene Fischer und Volksmusik. So, also das wäre mein Gegenpol, jemand, der anders hier unterwegs ist, möglicherweise auch unter euch, jemand, der Helene Fischer hört, okay, da sind wir ziemlich weit auseinander. Bei der Lieblingsmannschaft ist es einfach, Dortmund, das sind Gegenpol ist Bayern. Beim Lieblingsessen wäre es jemand, der Innereien mag. Mag ich nämlich nicht. Was hätte ich noch? Lektüre, genau, Bildzeitung lese, ist für mich auch sehr weit weg. Und Parteizugehörigkeit wäre die AfD. Also, ich nehme jetzt jemanden, wenn ich jetzt jemanden habe, der Helene Fischer hört, Bayern-Fan ist, gern Innereien isst, die Bildzeitung liest und AfD-Sympathisant ist. Das wäre für mich eine Person, die sehr weit von mir weg ist. Ich habe mir schon überlegt, ob da jemand aufsteht und sagt, das bin ich. Wenn das so ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich von der Person abgrenzen und kann sagen, so ein Idiot, keine Ahnung was, nicht meine Lebenswelt, und ich kann quasi in meiner Community bleiben mit meinen Leuten, die die gleiche Musik hören, die ähnliche politische Einstellung haben und so weiter, dann werde ich bei mir bleiben oder ich lasse mich auf den anderen ein. Ich nehme es mal, gehe einen Schritt weiter und gehe auf das Glaubensmäßige. Ich gehe auf den Frömmigkeitsstil, auf den Gebetsstil und auf die Artikulation im Lobpreis. Mein Glaubensstil ist so, also ich bin jetzt seit, an die Existenz Gottes habe ich eigentlich mein Leben lang geglaubt, aber diese bewusste Entscheidung, mit Gott zu gehen, Jesus anzunehmen, an das zu glauben, was am Kreuz passiert ist, das habe ich mit 16 gemacht. Das ist jetzt gut 30 Jahre her. Mein Glauben muss aber so funktionieren, dass es im Alltag funktioniert. Es hat einen hohen Alltagsbezug. Gegenpunkt für mich wäre da jemand, der alles vergeistlicht, der mir sagt, wenn ich was Konkretes habe, der mir dann sagt, aber Gott ist der Herr der Herren, die Herrschaft ist ihm und so, da fange ich wenig mit an. Ich kann mich wieder zurückziehen auf meine Position und sagen, hey, ich bin aber jetzt in meinem Alltag, ich muss das hinkriegen. Oder ich lasse mich auf den anderen ein und schaue mal, was der mir dadurch auch geben kann. Jemand anders wäre zum Beispiel, wenn jemand ständig am Proklamieren ist und ständig die Verheißungen Gottes in alle Situationen reinhaut, da kommt bei mir sehr schnell was, was ich sage, boah, wo ist da der Unterschied zur Autosuggestion, zum sich einreden? Weiß ich, sträubt sich bei mir einiges. Auf der anderen Seite hilft mir jemand, der proklamiert, hilft mir, dass ich meinen Blick aus meinem Alltag, wenn ich auf der Ebene bin, mal wieder 2 oder 3 Stufen nach oben richte. Gebetsstil. Auch da ist es so, wenn ich bete, dann bete ich eigentlich so, wie ich denke, wie Gott mich versteht, wie auch jemand anders mich versteht. Frei formuliert, so bete ich. Dann gibt es aber Leute, die haben eine feste Liturgie. Da ich mich am Anfang sehr gestört, weil ich aus dem Katholischen rauskomme und das als Kind eigentlich immer so durchgespult habe und da kein Andocken hatte. In der Zwischenzeit merke ich durch diese Liturgie, dass es mir auch was gibt. Dass es auch eine Sicherheit gibt. Dass es, so. Auch da wieder die Frage, lasse ich mich auf mein Gegenüber ein oder grenze ich mich ab? Ja, genau, und ausdrucksweise im Lobpreis. Ich bin dann einer, ich stell mich schon gern hin und sing, was ich nicht mache. Also mein Gegenüber wäre jetzt so ein Tambourin schwingender Mensch im Lobpreis mit Wuscheln. So. Hatten wir ja neulich auch mal, wo jemand hier reinkam und einmal den Mittelgang vor und zurück. Ist für mich befremdlich, möchte ich auch nicht jeden Sonntag haben. Auf der anderen Seite sagt es mir auch, Mensch, da ist jemand, der sich einfach frei vor Gott fühlt, so wie David damals getanzt hat, der hat sich auch getanzt, haben auch alle gesagt, wie unmöglich. Und ich merke, da ist eine Spannung drin. Und die Frage ist, halte ich diese Spannung aus oder weiche ich zurück und gehe auf mein Bekanntes wieder? Paulus endet da nicht, sondern er geht weiter in ein Kapitel, ins Kapitel 13. Und beschreibt die Liebe. Das dockt direkt da an auf das, was ich vorhin gesagt habe. Davor war Kapitel 12, jetzt kommt Kapitel 13. Das hören wir oft bei Trauungen, wenn es um die Liebe zwischen zwei Menschen geht. Aber eigentlich dockt es genau hier an, auch an Gemeinde. Die Liebe ist die größte. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Und unten Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Der Passage geht es um die Wertigkeit der Liebe als Höchstes. Und hier in Kapitel 13, Vers 4 bis 7 ist die Liebe beschrieben, wie sie ist. Nämlich geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht anstößig und so weiter. Und dies, was hier steht, habe ich mal für mich in einen Selbstcheck, es gibt ja einen Faktencheck bei der Eintalk-Sendung und ich habe so einen Selbstcheck daraus gemacht und sage, okay, wie findet sich das in meinem Leben? Bin ich mit meinem Gegenüber geduldig und freundlich? Bin ich weder neidisch noch überheblich, weder stolz noch anstößig? Bin ich uneigennützig? Lasse ich mich nicht reizen? Wenn man mir Böses tut, trage ich es nicht nach. Freue ich mich über Wahrheit und Gerechtigkeit? Ertrage ich meinen Nächsten und mich? Bin ich zuversichtlich, bin ich optimistisch? Fragen, die man sich selbst stellen kann, ich stelle sie mir, lade euch ein, dass ihr sie auch für euch ernst nehmt, weil es Jesus wichtig war. So, jetzt natürlich die Frage, wie verstehen wir das Gesagte? Ist es so ein weiterer Standard? Ist es was, wo wir sagen, hey, die Messlatte wird noch höher, ich muss noch mehr auf mich Acht geben, dass ich gut mit meinem anderen umgehen kann? Drückt das an und da muss ich sagen, stopp, stopp, stopp. Schauen wir nochmal auf Johannes 17, mit wem spricht denn Jesus, als er dreimal über die Einheit redet? Sagt er das uns? Er hätte die Möglichkeit gehabt. Er hätte gesagt, wisst ihr was, meine Jünger, jetzt schreibe ich euch nochmal was ins Gebetsbuch oder ins Stammbuch rein. Das ist das Wichtigste und das macht bitte. So ist es aber nicht. Er sagt es nicht uns, sondern er bittet seinen Vater darum. Das heißt, wenn er für uns bittet, an einer zentralen Stelle das sogar dreimal macht, dann gehe ich mal davon aus, dass dann Liebe und Einheit möglich ist. Nicht, weil wir es aus uns selbst produzieren, sondern weil Jesus darum bittet. In Römer 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was heißt das dann für uns? Heißt das, was ist dann überhaupt noch unser Anteil? Das. Was ist unser Job? Unser Anteil ist die Entscheidung zu wollen. Bei der Umsetzung hilft er uns. Und selbst das Wollen, das schenkt er uns, wenn wir ihn darum bitten. Also es ist ganz ähnlich wie bei der Vergebung. Dass wir sagen, schnell vergeben funktioniert oft nicht, aber diese Entscheidung, ich will vergeben, Herr, ich kann es nicht, hilf mir dazu. So ist es auch bei der Einheit. Dass wir dann sagen, ich will Einheit, aber da ist so viel, was noch geklärt werden müsste und so weiter, oder ich kann noch nicht, dann ist unser Job zu sagen, die Entscheidung, Einheit zu wollen, das ist von uns verlangt. Und daran zu glauben und zu hoffen, dass wenn Gebete überhaupt erhört werden, dann wohl die von Jesus. Jesus hat darum gebetet, dass Einheit funktioniert. Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Wirken veranlasst nach seinem guten Plan. Und dann sind wir wieder beim großen Bogen bei der Jahreslosung in Hesekiel 36, wo es heißt, dass wir ein fleischernes Herz bekommen sollen. Das ist für mich so der Knackpunkt. Erlebte Einheit, ich hatte das erwähnt, ich habe es zweimal dieses Jahr hier erlebt in den Spurgruppen. Habe überlegt, was für mich die Schlüssel waren. Das sind die Punkte, die ich hier habe. Den anderen aussprechen lassen und ihm zuhören. Ihn verstehen wollen, nachfragen bei Unklarheit. Also ganz konkret war es bei Tauffrage, wo wir in der Gruppe Leute hatten, die gesagt haben, klar, es muss Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe da sein, und andere, die gesagt haben, sie wollen auch Mitglied in der Gemeinde sein ohne Taufe. Dann haben die gesagt, die Erwachsenentaufe hatten, also ohne Erwachsenentaufe, Kindestaufe hatten sie. Dann haben die gesagt, wie kommst du darauf? Und da war eine Auseinandersetzung, aber es war ein Zuhören, es waren Nachfragen, interessiertes Nachfragen. Warum hast du deine Position? Und das ist unser Job, nicht sofort abzulehnen und uns zurückzuziehen wieder auf unsere, sondern den anderen ernst nehmen und auch nachzufragen. Dann war drin auf Gott hören. Natürlich, das können wir nicht alles menschlich machen. Zu diesem auf Gott hören habe ich in der Vorbereitung, ich habe Marc vorhin gefragt, ob ich das sagen darf. Marc und ich, wir hatten vor, weiß nicht, 4 Wochen oder so eine Auseinandersetzung. 4 oder 6 Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls ist die so ausgegangen, dass wir uns beide gegenseitig haben stehen lassen. Habe ich selten sowas, aber das haben wir gemacht, gell, haben wir durchgezogen. Der eine links, der andere rechts. Und ich dachte immer, oh Mann, das müssen wir mal wieder klären. Und ihr wisst ja vielleicht, wie das so ist, wenn man dann eine Auseinandersetzung hat. Kann auch Streit sagen. Manche sind dann sehr schnell, dass sie dann auf den anderen zugehen. Wir haben es beide ausgehalten und sind uns aus dem Weg gegangen. So, und dann kommt dieses Predigtthema zum Thema Einheit und ich schaue auf den Plan. Ich habe den Plan nicht gefunden. Ich habe rumgefragt, wer macht denn Moderation? Und es sind so 6 Leute, glaube ich, die Moderation machen. Frag mich durch. Und normalerweise ist es Johannes immer, wenn ich habe. Der war es aber nicht. Ich habe durchgefragt, wer macht's denn? Marc macht's. So, jetzt haben wir uns am Montag getroffen, haben das Thema Einheit vorbereitet und standen mit unserem Konflikt da. Nur ich denke, so ist Gott, das ist für mich eigentlich zeugnishaft. Gell? Wir haben uns da umarmt, die Sachen geklärt, ohne es tief nochmal besprechen zu müssen. Auch ist für mich so ein Ding, man muss nicht immer alles bis ins Detail dann nochmal aufrollen und klären. Ich kann sagen, okay, lassen wir uns so stehen und gehen gemeinsam voran, und das hat funktioniert. Und war für mich ein großes Zeichen, so dass also Gott einfach Humor hat und uns beide da zusammenbindet, auch noch zu dem Thema. Okay. Bereit sein, seine Meinung zu ändern, respektvoll miteinander umgehen, zuversichtlich, optimistisch sein. Wir hatten bei den Spurgruppen 2-mal einstimmige Entscheidungen. Für mich ein Geschenk, ein Wunder. Zum Schluss gibt es Grenzen der Einheit, damit es nicht alles so ist. Soll nicht so sanft säuseln sein und einheitsbrei und so. Es gibt Grenzen. 4 Stück habe ich gefunden. Die Bibel spricht davon, also das meiste in den Briefen. Sie spricht von sektiererischen, parteigeistigen Menschen, von denen sollen wir uns fernhalten. Das sind Menschen, die Sondergruppen unter Christen bilden wollen, durch Sonderlehren, durch Irrlehren, durch Personenkult, Exklusivansprüche, persönliche Streitigkeiten und so weiter. Das sollen wir uns fernhalten. Das zweite sind bekennende Christen, die an ihren Sünden festhalten. Und da ist gemeint Sünde als Haltung. Und warum? Weil Sünde, weil Schuld, weil fehlerhafte Haltung einfach Gemeinschaft zerstört, den Einzelnen und auch eine Gemeinschaft zerstört. Deswegen da auch eine Kante. Das dritte sind Christen, die äußerlich religiös sind, aber die lebensverändernde Kraft Gottes leugnen. Und als viertes Irrlehren, die zum Beispiel die Auferstehung leugnen. Das sind so die Punkte, die man in der Bibel findet, wenn es darum geht, um Einheit. Wenn ich die Christenheit anschaue, dann denke ich mir, okay, vor 500 Jahren Reformation, ist viel Gutes passiert, aber es war die erste Kirchentrennung. Und wir im Evangelischen haben es dann geschafft, immer mehr Sondergruppen auch noch zu bilden. Auch wir sind ja quasi wieder eine Splittergruppe, abgesplittert von jemand anders, der Probleme mit irgendwelchen Bärten hatte oder Knöpfen. Oder auch da, was ich noch nie erlebt habe in der Kirchengeschichte, ist, dass sich diese Splittergruppen dann wieder zusammenfinden und nicht mal gemeinsam einen Kirchentag oder irgendwas machen, sondern Gemeinden, die fusionieren, wo man sagt, hey, der Schritt ist wahrscheinlich zu weit, aber zu sagen, wo sind denn eigentlich unsere Unterschiede? Einheit in der Zusammenfassung. Einheit ist wichtig, weil sie Jesus wichtig ist. Einheit ist keine äußerliche Gleichförmigkeit, keine Konformität. Einheit lebt von den Unterschieden. Einheit gelingt in Gottes Gegenwart. Mit einer Haltung der Liebe. Einheit ist umkämpft. Sie will gewollt sein, als Haltung. Dieses Wollen muss da sein und es ist nicht alles easy, es gibt auch Anstrengungen. Die Einheit bringt Segen, Gelingen, Erfolg, Psalm 133. Einheit ist möglich, nicht weil wir uns anstrengen, sondern weil Jesus darum bittet. Und deswegen ist Einheit letztlich ein Geschenk. Zeitgeist bedrohte Einheit noch, damit ihr auch da nochmal wisst, das ist natürlich, ich höre immer, wir Christen müssen aufpassen, dass wir uns dem Zeitgeist nicht angleichen. Und damit sind oft moralische und ethische Themen gemeint. Aber Leute, der Zeitgeist in unserer Gesellschaft ist eine Entsolidarisierung. Also wir haben es weltweit, wachsende Nationalinteressen, America First, Ausstieg aus dem Klimavertrag. Wir haben es auch in Europa, nur die ungleiche Verteilung von Flüchtlingen oder Staaten, die möglichst viel Kohle aus der EU rausziehen wollen, aber nichts einbringen wollen. Brexit haben wir. Wir haben eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft, ein Ansteigen von Lobbyistengruppen. Das ist alles da. Das ist Zeitgeist. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein steigendes Ehrenamt, was wir gerade in der Flüchtlingskrise erlebt haben. Menschen, die sich einbringen, die sich helfen. Und deswegen glaube ich auch, dass das nicht nur ein kirchliches oder ein christliches Thema ist die Einheit unter Christen, sondern überhaupt ein Thema für die Gesellschaft. Fragen an dich zum Schluss und an mich. Ist mir Einheit wichtig? Akzeptiere ich die Andersartigkeit des anderen? Schätze ich sie sogar? Was tue ich, damit sich Einheit ausbreitet in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde, in der Christenheit? Bin ich bereit, mich von Gott beschenken zu lassen? Und letztlich die provokante Frage, kann und will ich es mir erlauben, mich Jesu erklärten Willen zu widersetzen? Da meinte ich, dass Jesu erklärte Wille ist die Einheit. Und wenn ich Bestrebungen habe, die nicht in Richtung Einheit laufen, muss ich mir bewusst sein, dass ich Dinge tue, die Jesus nicht will. Er hat für andere Sachen gebetet. Amen. Soweit.
Ich bete darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich sein herrliches Erbe für die Heiligen ist, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter unsere Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So segne euch der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Eine gesegnete Woche wünsche ich euch miteinander.